Es ist halt was total Krasses. Also, da hast du auf einmal was am Körper, was dir nicht bewusst war. Zieh dir das mal rein.
Ich, also, ich habe immer schon gewusst, also ich habe Membranen, da träumst du von.
Es ist Dienstag, der 24. Mai 2022. Daktyl hat 45 Follower auf TikTok. Deutschland hat einen Ex-Bundeskanzler weniger. Rosneft hat einen Aufsichtsrat weniger. Nur die SPD, die hat den Schröder immer noch an der Backe. Wahrscheinlich bis der Tod sie scheidet. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktyl. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal versiffte Wochenschau.
Er kann saugut rechnen und hat immer eine Lösung parat. Selbst für Kubicki und Konsorten hat er einen Tipp. Aber das ist Bier von gestern und ich freue mich, über Neues mit ihm zu quatschen. Hi Doktor.
Denn Sitzfleisch hat sie nicht, wird sie aber brauchen heute, denn so schnell lasse ich sie nicht gehen. Erst wird jetzt mal ausführlich gequatscht, denn darauf freue ich mich schließlich schon die ganze Woche. Hi Tine.
Hallo.
Hallo.
Okay, wir haben uns was vorgenommen. Lass mal quatschen.
Und zwar über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben, als da wären Wokeness,
Angebot und Nachfrage,
Monkey Business,
Biomechanik,
Klimaschutzminister,
Zensus
und ein verhagelter Weihnachtsmarktstart.
Krass.
Krass.
Krasse Themen.
Aber zuerst hast du mich gebeten, in die Twitter-Trends zu schauen, weil deine kaputt sind. Werde ich mal sehen, ob ich das schaffe. Für die Königin von Deutschland oder für das Königin von Deutschland Trendbarometer gucke ich mal, ob ich die Twitter-Trends finde. Oh, sehr gut, sehr gut. Ausgezeichnet.
Hui, was kommt jetzt? Leg los.
Nummer eins, noch nicht ganz der Grund für ausgezeichnet, Grundgesetz.
Mhm.
Aha.
73 Jahre.
Ja, hat Geburtstag heute.
Heute,
okay, genau. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst.
Sau schön.
Ja, ausgezeichnet, das kann, niemand kann das so schön wie die Königin von Deutschland. Ja, wusste ich gar nicht. Hast du mitgekriegt, die Woche Entscheidung in Karlsruhe, dass die Impfpflicht grundgesetzkonform ist?
Nee.
Ja, ist aber so.
Ah, cool.
Hat man gar nichts groß drüber mitgekriegt. Also die,
sehr geil.
Ich glaube, ich habe selber sehr wenig drüber gelesen, habe das nicht nochmal extra nachgeguckt. Ich glaube, es ging um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Weil da der Schutz der vulnerablen Gruppen oder der anfälligen Gruppen, der Gruppen mit Risiko auf einen schweren Verlauf über allem anderen steht. Also sehr vor allem gut. über der sogenannten Freiheit, die ja die Impfgegner für sich reklamieren.
Und ist ja auch nicht mehr als richtig, oder?
In den Berufen, zum Beispiel in Pflegeberufen, wo man sich als zu Pflegender das ja nicht aussuchen kann. Ne, da musst du ja, da bist du ja drauf angewiesen, von Leuten oder mit Leuten in Kontakt zu kommen, auch physikalisch in Kontakt zu kommen. Mhm. Und wenn du dann selber, also du kannst ja das ja nicht aussuchen.
Nee.
Ich müsste dann noch mal echt reingucken, wie die Begründung im Einzelnen war. Das war sehr spannend, ein sehr spannendes Urteil,
wo
ich leider
keine
Zeit gefunden habe. Ja, also die sind drauf angewiesen und die anderen, die Pfleger und Pflegerinnen, da hat man auch irgendwas noch gesagt. Bei denen ist das aber, die können sich ja zur Not noch einen anderen Job suchen, aber das ist ja keine Begründung, ne?
Nee. Ah, da muss ich mal gucken. Also für uns gilt es dann wahrscheinlich auch. Für uns gilt es wahrscheinlich dann auch.
Ja, aber das Problem ist ja, dass das ja nicht umgesetzt wird, ne? Also das Gesetz wurde ja jetzt überprüft, ob es verfassungsgemäß ist. Das ist jetzt bejaht worden, aber das heißt noch nicht, dass das Gesetz jetzt strenger durchgezogen wird von den Gesundheitsämtern.
Aber es ist so, dass du als Arbeitgeber, der hinter dieser Impfpflicht steht oder auch schon vor Gesetzeslage gestanden hat, hast du jetzt aber dann auch was in der Hand, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bewerber oder Bewerberin kommt, die sagt, nö, ich habe aber keine Lust, mich impfen zu lassen, dann kannst du sagen, hier, bitteschön, das ist das Gesetz, wir können sie dann nicht einstellen. So, weißt du?
Ja, das Gesetz war ja vorher schon in Kraft, nur jetzt ist eben auch bestätigt, dass es verfassungsgemäß ist.
Okay.
Na, aber bevor irgendjemand sagt, das ist nicht verfassungsgemäß, sind ja immer alle Gesetze erstmal Gesetze. Mhm. Und man muss sich dran halten.
Gut. Cool.
So, und jetzt?
Und jetzt?
Twitter-Trend Nummer 2, Tatort. Da-da!
Oh, ich habe sogar was mitgekriegt.
Und zwar was?
Doktor. Ich bin ein großer Fan von der Merit Becker. Und deswegen habe ich mitgekriegt, dass es ihr letzter Tatort war. Am Sonntag.
So sieht es aus. Ja, und ich habe es, ich bin traurig. Ich habe vor allem... Also die sterben ja wie die Fliegen im Moment, die Tatortkommissare. Und immer dann, wenn sich so ein Techtelmechtel angebahnt hat. Immer was wenn sich ein Verhältnis angebahnt hat, was über den dienstlichen Gebrauch hinausgeht.
Siehst du?
Und aber davon gibt es jetzt keine mehr, glaube ich. Die sind alle gestorben jetzt. Ja. Also Polizeiruf Nee, der ist ja nicht gestorben, der ist ja nur abgehauen. Mhm. Der Sascha Bukow, dann ist die Frau Böhnisch ja gestorben.
Mhm.
Die Partnerin, was ja jetzt auch im doppelten Sinne eine Partnerin war, von Herrn Faber.
Mhm.
Wer war noch gestorben? War nicht das noch irgendjemand nicht gestorben? Weiß ich jetzt. Und gestern, ja, ich war müde, es war spät. Tatort ist bei uns so um 9:30 erst losgegangen.
Mhm.
Und das habe ich nicht mehr ganz geschafft. Ich bin aber zum Schluss dann wieder wach geworden. Das irgendwie habe ich so eine innere Uhr, egal wann bei uns der Tatort anfängt und egal wie schnell ich dann wegpenne. Also manchmal ist das wirklich nach 3 Minuten schon der Fall. Aber zum Schluss bin ich immer wieder wach, immer so 10 Minuten vor Schluss, ne? Und so.
Das auch das
ich habe versucht, mich wach zu halten und habe auch mitgekriegt, um was es geht und so. Und am Schluss gab es ja diesen Showdown am BER sozusagen, ne, der, glaube ich, nicht ganz zufällig an Casablanca erinnert hat.
Mhm.
Wo dann die Merit oder die, wie hieß sie denn im Film?
Lena? Nee. Das ist die andere. Ich habe es gelesen.
Nina Rubin.
Nina Rubin.
So, wo die dann ihre, sie hat die bisexuelle Ader in sich entdeckt und mit der Hauptprotagonistin dieses Falls eine sehr innige Beziehung geschlossen und die hat sie gehen lassen müssen, weil die in ein Zeugenschutzprogramm abgehauen ist und da darf natürlich niemand mit und da darf natürlich niemand wissen, ne, wegen neuer Identität und neuem Wohnort und so und das wäre ja viel zu gefährlich. Also haben die, kurz nachdem sie zum ersten Mal geknutscht haben, mussten sie sich also für immer verabschieden und das war schon sehr Casablanca-like.
Mhm.
Wenn ich auch, ich meine, ich kann jetzt zur Qualität dieses Films nicht sagen, weil ich bestimmt die Hälfte verpennt habe, aber am Schluss fand ich das schon ein bisschen zu viel Pathos. Aber dann tatsächlich, dann hat die Frau Rubin da gestanden und auf die gerade abhauen wollte, wurde geschossen. Die hatte aber eine kugelsichere Weste an und sie hat es überlebt und die Frau Rubin hat da gestanden und dann ist wie heißt denn der jetzt, der Marc Waschke, weißt du, wen ich meine, ist dann gekommen und hat geschossen und geschrien und hier und da und dann hat sie nur noch gesagt, ich glaube, ich brauche einen Arzt und dann ist sie zusammengeklappt, weil ihr in den Bauch geschossen wurde, was man so nicht gesehen hat und ja, 2 Minuten später war sie dann Geschichte.
Das ist traurig.
Ich natürlich nochmal, ich lese immer vorher die Tatortkritiken, außer wenn irgendjemand umkommt.
Vorher?
Ja, ich lese immer vorher, ob sich das lohnt, wach zu bleiben.
Okay.
Außer zufällig immer dann, wenn jemand umkommt. Dann weiß ich natürlich von nichts.
Vielleicht ist das auch besser so.
Ja.
Ja.
Und habe aber heute Morgen die Kritik gelesen, der Film muss gut gewesen sein. Vielleicht gucke ich ihn mir noch ganz an. Mal sehen.
Na denn.
Ja. So. Ich wollte schon sagen, Tatort-Trend Nummer 3. Twitter-Trend Nummer 3. 9-Euro-Ticket.
Ah ja, schön.
Ja, ich wollte mir schon eins kaufen. Gestern,
und was ist denn jetzt? Ich habe es nicht mehr weiterverfolgt.
Gestern ging es aber nicht. Mhm. Ja, das 9-Euro-Ticket ist jetzt durch Bundestag und Bundesrat. Es ist tatsächlich so, dass noch eine Änderung gemacht wurde. Mhm. Auf Druck der Länder hin, wie wir das in der letzten Folge auch schon gesagt haben, ist noch ein bisschen mehr Geld geflossen. Ich glaube, 800 Millionen mehr musste der Bund in die Hände nehmen. Also anstatt 2,5 Milliarden Euro nur für das 9-Euro-Ticket, also für die Einnahmeausfälle der Länder, gibt es jetzt 3,3 Milliarden Euro. Und damit haben sich die Länder offensichtlich zufrieden gegeben und haben das Gesetz dem Bundesrat passieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob es schon unterschrieben ist vom Bundespräsident. Ich gehe aber davon aus, dass das der Fall ist. Und es wird so oder so am 1.6. in Kraft treten. Und ich habe gestern versucht, mir ein 9-Euro-Ticket schon zu kaufen, aber das ging noch nicht.
Was über, am Automaten?
Über die App, ne? Nee, Automat nicht. Ich habe sowohl hier die Nahverkehrs-App als auch die Bahn-App. Ging beides noch nicht, aber soll beides dann gehen.
Ach, sehr geil.
Wenn es soweit ist.
Dann mache ich das auch so.
Und zwar voraussichtlich ab heute, hat gestern da gestanden.
Ja, ab 23. Das hatte ich auch irgendwo gelesen. Genau. Mhm.
Und vielleicht gibt es das ja dann jetzt tatsächlich schon.
Sehr, sehr geil. Cool. Ich freue mich schon drauf.
Ja.
Ja, sehr cool.
Hätte ich gestern schon Geld sparen können, bin nämlich gestern Zug gefahren.
Ja, aber gilt ja dann auch erst ab Juni, oder?
Obwohl, so viel Geld hätte ich gar nicht gespart, denn der Hund kostet extra. Ich bin mit Hund gefahren gestern und Hund kostet extra beim 9-Euro-Ticket. Fahrrad allerdings nicht.
Genau, das hatte ich.
Also ab 9 Uhr ist Fahrrad kostenlos, was aber mit normalen Fahrkarten, normalen Anführungsstrichen auch der Fall ist. Also wenn ich vor 9 Uhr mit dem Fahrrad fahre, dann muss ich mir immer noch eine zusätzliche Fahrradfahrkarte kaufen, die ziemlich teuer ist sogar.
Mhm. Okay.
Und das ist von Land zu Land unterschiedlich, aber im Saarland ist die Fahrradmitnahme kostenlos. Wenn man da irgendwie durch die Republik fährt, muss man sich wahrscheinlich in jedem Land informieren, wie das ist.
Ja, das hatte ich gelesen.
Fahrrad.
Also nach Sylt rüber mit dem Fahrrad wird teurer.
Ja.
Ja, kostet.
Was machen wir da? Lass mal Fahrrad in Hamburg stehen.
Wir gucken nochmal, wie das ist mit Ludwigshafen.
Ach so, ja.
Genau.
Bis dahin kommen wir bestimmt mit dem Fahrrad.
Ja, vielleicht auch einfach nur mit dem Fahrrad. Würde man auch schaffen. Würde man schaffen. Hey, komm, da ist alles flach. Also wenn du durch den Pfälzerwald mal durch bist, dann wird's flach.
Ja, wenn du mal die 100 Kilometer hinter dir hast.
Ja, genau.
Mit 100 Kilometer, Höhenmeter, 100 Höhenkilometer.
Lass Urlaub nehmen.
Ja. Urlaub wäre mal was.
Urlaub wäre was Tolles, ne?
Ja,
ja, finde ich auch.
9 Euro Urlaub.
Ja, das wäre schön. Nee,
schön. Also das wäre es schon.
Cool.
War doch heute Schöne mal cool, Trends. Ne? Wir haben uns überlegt noch die Woche, was machen wir denn mit den Twitter-Trends, wenn die wieder so scheiße sind.
Ja.
Jetzt waren sie gar nicht so scheiße, haben wir uns.
Waren gut und wir konnten sogar was darüber erzählen.
Ja.
Ja. Cool.
Ne, was haben wir noch? Schauen wir zurück. Ich habe noch was ich will noch was nachreichen. Ich habe in der letzten Folge den Mund sehr voll genommen, habe gesagt, hier ESC, finde ich scheiße, dass Deutschland so abgeschlagen ist und so schlecht war doch das Lied gar nicht. Und
ich habe mir das Original 20 Sekunden angehört, weil
den deutschen Beitrag.
Ja, ich wollte dem Lied eine Chance geben und habe meiner Tochter gesagt, hier schmeiß mal das Lied an. Und dann hat sie das auf ihrem Handy angespielt und dann habe ich nach 20 Sekunden gesagt, mach's bitte aus. Ernsthaft. Also ich kann deine Meinung nicht teilen. Sorry.
Also es ist, ich finde es gefällig. Das ist nichts, was irgendeinen Tiefgang hat oder was irgendeine...
Ich habe keine Zeit für Gefälligkeit.
Ich, aber, da, aber also ich gebe dir mal ein paar Anspieltipps, die du keine 20 Sekunden aushalten wirst.
Da kenne ich auch einige.
Ja.
Ja, lass uns gerne mal.
Also ich habe das tatsächlich jetzt gemacht, ne? Wie versprochen, ich habe mir die alle 25 reingezogen. Nicht das alle ganz, nicht. Einige ganz, und aber alle anderen mindestens bis zur Hälfte. Mhm. Und habe Schulnoten verteilt für alle Lieder von 00 bis 15, so wie das im Saarland ist, und habe anschließend eine Reihenfolge erstellt. Ne? Bei Liedern mit gleicher Schulnote habe ich mir dann noch überlegt, wer denn da jetzt vorne ist, und habe jetzt also Plätze 25 bis 1 durchnummeriert.
Ich bin gespannt.
Vorne ist es tatsächlich sehr übereinstimmend mit den Jury-Votings und auch mit dem, was letztendlich rausgekommen ist. Denn die Favoriten waren ja alle ziemlich vorne dabei, außer die Ukraine. Die Ukraine war kein Favorit, aber die hat natürlich gewonnen, das haben wir ja gesagt, aus politischen Gründen, was auch gut ist. Aber was, glaube ich, musikalisch nicht gerechtfertigt ist, bei mir kommt die Ukraine mit ihrem Beitrag auf Platz 14 von 25. Das war so, ich habe mir immer Notizen noch geschrieben, dass ich mir hinterher, wenn ich das nochmal so durchgehe, um die Reihenfolge zu machen, dass ich mir das merken kann. Und bei der Ukraine habe ich mir notiert Beastie Boys auf Panflöte. Also das ist ganz, ganz komisch dabei. Ist so extrem hektischer Hardcore-Rap und dann aber so ein Panflöten-Ding da reingemacht.
Ich weiß schon, warum ich schon gesagt habe, ich mache nicht mit bei diesem Ranking, glaube ich.
Ja, da waren schon noch härtere Sachen, ne? Also ganz hinten, ne? Letzter Platz, wusste ich auf Anhieb, ne? Als sie angefangen haben. Moldova, pass auf. Mhm. Zdob, sie, Zdub und Ad Warhoff Brothers. Mhm. Bindestrich Trenuletul. Da habe ich mir aufgeschrieben, also das ist der Liedtitel, schreibe ich, glaube ich, Trenuletul. So ähnlich. Ramones beim Après-Ski habe ich mir aufgeschrieben. So, also das fängt sogar an mit Hey Ho, let's go.
Echt?
Und, okay. Und dann kommt aber plötzlich so ein Akkordeon. Weißt du, so, ja, so wie
kann's mir vorstellen.
Lebt denn der alte Holzmichel noch ungefähr? Oh. Also mit Abstand Platz 25, Schulnote 02, also glatte 5.
Krass, gnädig.
Und nur wenig besser der Beitrag aus Serbien. Da habe ich mir aufgeschrieben, slawische Doktorspiele, weil das so was ganz Bizarres, so eine Frau in so einer Doktorhaube und einem weißen Kittel hat da gesessen und die haben alle um die rumgeschlawenzelt.
Um Himmels Willen, wieso guckst du sowas?
Dann kommt Frankreich, Platz 23, Techno-Soundtrack zur orientalischen Hexenverbrennung. Auch ganz, ganz furchtbar. Eine Band habe ich sogar gekannt, The Rasmus. The ja. Rasmus aus Finnland. Ja. Die waren Viertletzter.
Die waren
Tokyo
dabei.
Tokyo Hotel in Schlecht habe ich mir notiert.
Okay.
Polen auch nicht viel besser. Rick Astley im neuen Anzug. Das war mehr so eine Modenschau. Und dann kamen die anderen und so. Und Deutschland hat es bei mir geschafft auf Platz 7.
Cool.
Gefällig gelobter Mädchenpop mit einem Schuss Conor Oberst, habe ich aufgeschrieben. Denn okay. So ab der Mitte, also das fängt ja an so total Larifari, schöne Melodie, schön gesungen mit diesen Loops eben. Ne? Und irgendwann fängt er aber an mit so einem Sprechgesang, wo er sich da voll aufregt über irgendwas. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch der Grund war, weshalb das Lied dann so abgelost hat. Denn der hat dann irgendwie nur noch... Conor Oberst macht das ja gut, der kann das auch. Und aber dieser Malik Harris oder Harris, wie heißt er denn? Malik Harris? Der hat das nicht so gut gekonnt. Aber für mich immer noch Platz 7, weil es gibt Schlechteres. Und die ersten drei Plätze waren ziemlich übereinstimmend mit der Jury-Meinung. Für mich gewonnen hat Schweden. Große Stimme aus dem Schlafzimmer habe ich mir da notiert. Das ist so eine.
ist das dein also, Ernst?
Ja, so eine, weißt du, was ich meine? So was ganz Intimes, ne?
Ja, ich denke es mir. Große Stimme aus dem Schlafzimmer.
Das funktioniert bei mir immer. Schulnote 14. Direkt gefolgt vom bärtigen Falsettgesang aus United Kingdom. Aha. Das war so jemand, der hat sowas. Und dann hast du Bild geguckt und dann steht da so ein Wikinger, ne? Mit Wikingerbart und so. Und das also hat sehr interessantes Zusammenspiel zwischen Optik und Akustik. Mhm. Und aber auch großartiges Lied, auch 14 Punkte gekriegt. Und dann Platz 3 Spanien, die waren auch in den Jury-Wertungen ziemlich weit vorne. Mhm. Latino Cristina Aguilera hat gute Laune, habe ich aufgeschrieben. Mhm. Ja, und also ich bin durch und ich kann nach wie vor das unterstreichen, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich fand Deutschland nicht würdig des letzten Platzes und dass Deutschland da gelandet ist, hat genauso wie bei der Ukraine auch politische Gründe und da sollte man sich mal Gedanken machen, warum offensichtlich niemand aus dem Ausland Deutschland mehr leiden kann.
Ja.
Oder also gibt vielleicht schon noch ein paar, aber nicht mehr sehr viele.
Okay.
Da bleibe ich dabei.
Cool.
Das dazu.
Ich finde es sehr, sehr schön, dass du dir, also ich rechne dir das unfassbar hoch an, dass du dir diesen Rotz noch mal reingezogen hast.
Ich hab Fleißlutscher.
Und dir da auch wirklich so ernsthafte Gedanken
machst du mir einen Stempel in meinen
Kriegst von mir eine 15 mit 3 Sternen und so einen Froschstempel, wo drunter steht, gut gemacht.
Ausrufen. Sehr gut.
Kriegst du. Cool.
Dann höre ich mir die nochmal an.
Oh Gott. Du bist wahnsinnig. Ich wusste es.
Ja.
Aber danke, dass ich mich da raushalten durfte nochmal. Vielen, vielen Dank.
Ich habe mir noch nie Mühe gegeben, das zu verbergen, dass ich wahnsinnig bin. Oder?
Ja, schön. Deswegen mag ich dich ja auch so.
Weil ich wahnsinnig bin.
Ja.
Sehr gut.
Ich kenne nur Wahnsinnige. Nur.
Klar. Und?
Und?
Nee,
und,
gut.
Und?
Und ich dachte noch, weil ich so wahnsinnig gut aussehe.
Auch, natürlich. Das,
ja. Gut.
Das,
ja, so, damit können wir das Thema abbinden. Ne?
Gut.
Ich habe jetzt auch so gedacht wie Anne Spiegel, man muss das jetzt noch irgendwie abbinden. Deshalb bin ich da noch drauf gekommen.
Ja.
Wäre aber dann damit erledigt. Mhm. Kommen wir zu was Wichtigerem.
Ja.
Sascha hat uns zur letzten Folge schon, das haben wir, hatte ich nicht mehr gesehen vorher, hat uns schon einen Hörtipp gegeben zu unserer Story über Klima. Wie heißt er? Finn. Ne? Der da ja so eine Firma aufgemacht hat und plötzlich ja, wenn man genauer hingeguckt hat, was Jan Böhmermann gemacht hat, die ja dann gar nicht mehr so grün war, wie es getan wurde und auch nicht mehr so fair war, wie es getan wurde. Und da gibt es eine sehr, sehr gute Podcast-Folge im SR2-Wissen-Podcast, den ich gar nicht kannte,
den ich aber jetzt sehr, sehr gut
abonniert habe. Also da ist schon ziemlich heavy stuff. Ne? Das sind auch manchmal Dinge, die muss man ab und zu mal wieder eine Minute zurückspulen, weil man nicht mitgekommen ist. Und da gibt es eine Folge über Woken Kapitalismus.
Mhm.
Und da geht es genau darum, Untertitel, keine Heuchelei, es ist viel schlimmer. Da geht es darum, dass wenn jetzt jeder hier versucht, besonders fair und besonders grün und besonders umweltfreundlich zu sein, jeder Kapitalist versucht das im Moment zu sein, dann ist das nicht nur geheuchelt oder Heuchelei des Unternehmers oder der Unternehmerin, dann geht das tiefer. Es wird, das ganze System hat sich dahingehend gewandelt, dass du quasi gar nichts anderes mehr machen kannst. Ne? Du kriegst zum Beispiel auch nur noch Geld von der Bank, wenn du irgend sowas nachweisen kannst, ne? Dass, ja, dass du grün, dass du fair und dass du nachhaltig bist. Ne? Nachhaltig ist auch immer so ein Buzzword, das Volles du bringen Wort, ja, musst, wenn du Geld brauchst von der Bank.
Ja.
Und in dieser Podcast-Folge, die ich verlinkt habe und die ich herzlich jedem ans Herz legen kann zum Hören, da wird das aufgedröselt, ne? Was das, wie sich quasi die Gesellschaft gewandelt hat, ne? Und wie dieses Grüne und Faire in den Kapitalismus reingekommen ist. Ne? Dass das eben nicht nur die einzelnen UnternehmerInnen sind, die da irgendwie ein bisschen komisch drauf sind, so wie der Kliman. Das ist das System, das da gefault ist in die Richtung.
Mhm.
Denn heute muss ja alles woke sein. Wie heißt es denn? Heißt es woke oder heißt es Vogue?
Nee, Vogue ist strike woke? A post. Das post. Nee, woke.
Woke, ne?
Woke.
Das
ansonsten müsstest du es ja mit V schreiben.
Vogue, es gibt ja die Zeitschrift Vogue.
Vogue. Genau, die wird ja aber anders geschrieben.
Ja, das ist noch mal was anderes.
Aber es wäre geil, wenn die Zeitschrift jetzt auch so genannt werden würde.
Wenn wir mal ein
Cover machen.
Für mich ja ein heißer Anwärter auf Jugendwort des Jahres. Oder bin ich da schon wieder zu...
Ich glaube, da bist du zu alt. Also da bist du nicht zu alt, so wollte ich das nicht sagen. Zu spät dran, ich glaube, woke, es wird kein Jugendwort mehr. Mm-mm.
Weil es zu alt ist oder weil die Jugend das gar nicht benutzt?
Ja, die benutzen das schon, aber ich glaube, das ist auch schon wieder vorbei. Vielleicht. Also bei der Jugend auf jeden Fall.
Ich habe ja das Gefühl, ich wollte eigentlich irgendwas über das Wort woke machen, bevor der Sascha mir quasi oder uns den Tipp gegeben hat, was da dann natürlich gepasst hat wie die Faust aufs Auge. Und ich habe mich gefragt, warum das jetzt, oder gab es vorher schon, wie hat man denn, welches Wort hat man vorher benutzt, wenn man woke gemeint hat?
Ich überlege auch gerade.
Ich glaube nämlich, da sowas gab es gar nicht. Ich glaube, das ist nicht nur ein Wort, was da jetzt ist. Das ist das ist was es vorher noch nicht gab.
Kann man Hipster? Nee, Hipster kann
nee,
passt nicht unbedingt. Ne? Nee, mir fällt jetzt auch nichts ein. Keine Ahnung.
Ich hab mal recherchiert, mit was man woke übersetzen kann. Für mich war das immer aufgeweckt, aber ist wohl, ich glaube, aufgeweckt ist auch die wörtliche Übersetzung einfach. Ne?
Ja.
Damit ist aber auch was Grünes und Faires gemeint, ne?
Korrektness also, oder so, so.
Ja, aber nicht unbedingt politisch korrekt.
Nee.
Sondern eher nachhaltig, um dieses Wort zu überstrapazieren.
Ja. Bist du woke?
Weiß ich nicht. Kann man das von sich selber sagen? Ob man woke ist?
In Bereichen würde ich sagen, vielleicht, ja.
Ich versuche es zu sein, natürlich.
Ja.
Was tust du, um woke zu sein?
Ich?
Ja.
Also ich bin jemand, der...
Ist mal Hose runter hier.
Ja, genau. Also das sind so Klamottenfragen tatsächlich. Also ich bin jemand, der nicht allzu oft Kleider kauft und auch wirklich da auf entweder nachhaltig produzierte Kleider zurückgreift oder aber Secondhand kauft. Ich gucke auch, dass ich in meinem Berufsalltag momentan sowieso viel verstärkter noch auf Nachhaltigkeit achte, zum Beispiel jetzt gerade durch die Pandemie erhöhtes Aufkommen von Hygienematerialien, Wegwerfprodukten und so weiter. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass ich nach jeder Behandlung Bänke desinfizieren muss, Türklinken desinfiziere nach wie vor, Trainingsgeräte desinfiziere, da fällt eigentlich schon ein riesengroßer Kram, also ein Haufen Müll ist das, ne? eigentlich, wenn du jetzt jedes Mal so ein Zewa-Tuch zum Beispiel nimmst, so wie man das vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht hat, Zewa-Tuch einsprühen, Bänke abwischen, das ist halt überhaupt nicht nachhaltig. Also da gucke ich schon, dass ich entweder recycelfähige Sachen.
Lässt halt die Bank draußen trocknen, ne?
Nee, aber nee, ich hab jetzt einfach, wir haben lange überlegt, wie wir es machen. Ob wir Laken Laken drüber ziehen, machen wir nicht. Wir haben jetzt Mikrofaserlappen, um die Bänke abzuwischen, die man einfach dann auch waschen kann. Ne? Ich habe da lange überlegt, weil es ist auf der einen Seite eine hygienische Sache, auf der anderen Seite eine nachhaltige Sache. Es ist super schwierig in diesem Sektor. Ich bin da dran, mir über solche Sachen Gedanken zu machen. Ne? Auch die verschiedenen Produkte, die man ansonsten so mal anwendet, wenn tatsächlich mal eine Massage ist. Wir haben, was mich sehr ärgert, also es ist immer so eine Abwägung zwischen Hygiene und Nachhaltigkeit. Nur ein Beispiel. Es gibt die Möglichkeit, Fango auszulassen in ein Blech. Also wer das kennt, das ist Naturmoor. Das wird dann immer wieder eingekocht und sterilisiert. Ist aber eine Riesensauerei, weil es einfach nicht hygienisch genug ist. Und es gibt in Fließlagen eingezogene Naturmoor-Packungen, aber das sind Einmalpackungen und die wirfst du weg. So, was machst du jetzt? Ne? Willst du jetzt die Fangosiffe in deinem Fangoofen haben, wo die sämtlichen Haare und was weiß ich was von irgendwelchen Patienten vorher drin rumschwimmen? Oder willst du hygienisch sauber? Also es ist schwierig, finde ich. Ne? Und jetzt gerade so im medizinischen Sektor zwischen Hygiene und Nachhaltigkeit ist eine Herausforderung. Finde ich.
Ja, ich finde, da muss man aber Augenmaß bewahren und sich, glaube ich, immer wieder fragen, ob die Maßnahmen, die man da einführt, tatsächlich sinnvoll sind. Ne? Mhm. Wenn du sagst, hier benutzen wir Fließtücher, da habt ihr oder Mikrofasertücher, so ein Mikrofasertuch herzustellen, das kostet ja auch Ressourcen, ne? Und das muss man wahrscheinlich auch ziemlich oft anwenden, ähnlich wie wir das in der letzten Folge von Elektroautos gesehen haben. Das muss man ziemlich oft anwenden, um da erstmal auf eine vernünftige Ökobilanz zu kommen. Ne?
Wenn könntest du mir das mal ausrechnen?
Könntest du mir bitte mal irgendwo raussuchen, was es kostet, was es umweltbilanzmäßig kostet, ein Mikrofasertuch herzustellen?
Such dir das raus. Ich recherchiere das und du rechnest.
Kann ich dir das sehr schnell rechnen?
Weil das würde mich tatsächlich würde mich das interessieren. Wir hatten Riesendiskussionen, wie wir es machen, ne? Ob wir das recycelfähige Zewa-Tuch nehmen oder ob wir Mikrofaser oder andere Tücher, whatever, und die dann halt waschen. Waschen ist Energie, ne? Von daher.
Ja, klar.
So, also es würde mich tatsächlich interessieren, ob das Sinn macht. Ne? Nur weil es jetzt irgendwie alle machen, ja, keine Ahnung. Wir machen es jetzt momentan so. Ich bin aber, keine Ahnung. Erstens bin ich ein extremer Hygiene-Freak, was das angeht. Ich bin super pingelig.
Es ist auch nicht schade, wenn eine Inhaberin einer Physiotherapiepraxis
ich bin überaus pingelig, sagen wir es mal so.
Mit Hygiene.
Ja, aber ich bin extrem pingelig, was das angeht. Und ich mache mir, also ich frage mich wirklich, ob dieses Mikrofasergedöns, klar, du kochst es ab, du benutzt es einmal und schmeißt es dann in die Wäsche rein. Aber ich habe ein besseres Gefühl dabei, wenn ich jetzt Desinfektion einsprühe und das mit einem einmaligen Zewa-Tuch, das vorher clean eingepackt war, abwischen. Das kann aber auch einfach völlig überzogen sein. Was weiß denn? Ich meine, bei uns sind keine hochinfektiösen Patienten selten. Ne? Von daher, ja.
Ja. Egal. Die Antwort ist okay. Ja.
Die Antwort ist ja, genau. So. So viel dazu. Also ich finde, das ist ein Thema, das in sämtlichen Branchen, Berufen wirklich überdacht werden muss.
Mhm.
Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach, über Wokeness.
Ja, über Wokeness, ja.
Genau. Also wie ist es denn bei dir im Laden, also in deinem, im Laden, in deiner Firma? Wie nachhaltig seid ihr?
Ich finde, was jedes Unternehmen schon mal gleich machen kann, ist auf grüne Energie
Ja.
Setzt. Also ich meine, wir sind jetzt kein Aluminiumbetrieb oder so. Wir haben ganz normalen Haushaltsstrom, mhm, und brauchen den vor allem, um unsere Klimatisierung oder unsere Luftumwälzpumpe oder Ventilator zu betreiben und um unsere Kühlschränke zu betreiben. Mhm. Und das ist Ökostrom, was wir da einsetzen.
Okay,
da,
cool,
da kann ja jeder auch Ökostrom verwenden. Der ist, mhm, ja noch nicht mal viel teurer jedenfalls als Strom aus dem deutschen Strommix.
Ja.
Das machen wir und wir versuchen Müll zu vermeiden, wo es nur geht, aber, mhm, auch gar nicht immer unbedingt aus Umweltgründen, sondern das, ich rede da jetzt aus dem Nähkästchen, ne? Das ist das, was man auch gut vorschieben kann, aber Verpackungsmaterial zum Beispiel. Wir kriegen, ja, große Pakete mit Verpackungsschnipseln drin, in einigen sind so Styroporschnipsel drin, mhm, da gibt es ja auch so welche, die aus Stärke, Maisstärke, glaube ich, gemacht sind, die sind dann auch noch abbaubar.
Ja.
Einige benutzen aber wirklich noch Styropor, vor allem wenn es aus China kommt. Einige benutzen so zusammengeknülltes Papier.
Mhm.
So, und wir sammeln das alles, Sorten rein und verwenden das einfach wieder. Das,
ja,
ist
cool,
gut für die Umwelt, aber vor allem brauchen wir es dann nicht zu entsorgen.
Mhm.
Denn die Entsorgung kostet ja auch Geld im Zweifel. Und vor, ja, allem kostet es Geld, wenn man sich dann eigenes, neues, frisches Verpackungsmaterial kaufen muss. Und so haben wir einmal so eine Social Media Veröffentlichung gemacht, in der wir gesagt haben, so, wir verwenden das alles wieder, wir sind umweltfreundlich. Ich glaube, ich habe da sogar gesagt, ja, und dann brauchen wir uns auch nichts Neues zu kaufen. Denn das ist ja Quatsch, immer alles neu kaufen zu müssen. Ja. Auch die Flaschen, die wir hier verwenden, um unsere Produkte zu lagern, die verwenden wir auch wieder.
Cool.
Wenn man Chemikalien in China bestellt, dann kommen die sehr oft in Tüten, weil das dann einfacher zu transportieren ist. Ein Kilo irgendeine Chemikalie, das kommt in so einem Plastik-Clip-Beutel,
mhm,
anstatt in einer Flasche oder in einer Plastikdose, weil es dann einfach leichter ist für den Versand. Ne?
Mhm.
Und wir müssen das natürlich in irgendeine Dose oder eine Flasche reintun und die Flaschen, die wir da verwenden, die verwenden wir wieder. Die werden alle gespült, sauber gemacht.
Cool.
Dann auch die Frage, ne, da musst du auch mit Lösemittel das alles,
ja,
nochmal durchspülen. Ne? Und
mhm.
Wie sieht das aus, ökobilanzmäßig? Aber da versuchen wir eben auch, ja, das mit Verstand zu machen. Ne? Wenn so ein Ding wirklich mal verschmutzt ist, dann fliegt es halt auch einfach weg. Und da machen wir nicht, also wir putzen da keinen halben Tag an der Flasche, bis wir die sauber haben. Im Zweifel fliegt sie halt gleich weg und dann benutzen wir doch eine neue.
Ja, gut.
Oder so. Wenn wir,
ja, logisch.
Also da versuchen wir, die Kirche im Dorf zu lassen, wie man so schön sagt. Und ja, aber es gibt auch Dinge, die können wir nicht optimieren. Ne? Wenn wir ein Produkt aus China kriegen, dann kriegen wir das aus China. Dann haben wir auch keinen Einfluss drauf, A, wie wird das da produziert und B, wie kommt das hierher?
Klar.
Und das sind aber dann einfach Dinge, die sich unsere Einflusssphäre quasi entziehen.
Mhm.
Und wir versuchen uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir beeinflussen können. Und da versuchen wir, vernünftig zu sein. Und also vor allem in den Gebieten, wo Umweltschutz oder Nachhaltigkeit, ich sage es jetzt wieder, wo Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, das geht ja oft Hand in Hand, ne? Also gerade bei dem Verpackungsmaterial,
ja,
zum Beispiel,
klar,
das, was nachhaltig ist, ist ja auch wirtschaftlicher.
Ja.
Und so Felder versuchen wir zu identifizieren und auf die Straße zu kriegen.
Sehr cool.
So woke sind wir.
Krass.
Voll
der Woke, ey.
Woker Kapitalist.
Ja, voll der Kapitalist.
Ja.
Apropos Kapitalismus, ich habe so einen kleinen Ansatz gehabt diese Woche. Und zwar habe ich mich unterhalten mit jemandem über das nordische Modell. Weißt du, was das ist?
Unterhältst dich mit anderen?
Und erhalte mich auch mit anderen. Ganz selten der Fall,
was?
Wohl. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Aber es, ja, ich ab und zu unterhalte ich mich auch mit anderen Menschen, außer mit dir. In diesem Fall tatsächlich auch ein bisschen tiefgründiger. Und zwar über das nordische Modell. Weißt du, um was es da geht?
Nö.
Es ist quasi ein Sexkaufverbot.
Ne? Sex?
Na, ist Sex. Also es hat nichts mit der Zahl zu tun. Okay. Sexkaufverbot. Und zwar geht es darum, Prostitution zu entkriminalisieren. Also die Prostituierten zu entkriminalisieren, vor allen Dingen. Aber die Sexkäufer und die Betreiber von Bordellen zum Beispiel zu kriminalisieren. Und bei diesem nordischen Modell geht es auch darum, diesen Frauen ein Ausstiegsangebot aus dieser Branche anzubieten, das auch finanzieren zu können. In Schweden gibt es das bereits, schon seit 1999. So, jetzt ist die Frage, die ich mir gestellt habe oder die wir uns in diesem Gespräch gestellt haben, ist dieses nordische Modell sinnvoll oder führt es nicht doch eher dazu, dass das Ganze dann doch irgendwie indirekt kriminal oder kriminell wird, weißt du?
Also wenn ich ich verstehe. Weiß, das ist ja das Argument, was du hier immer wieder hörst. Wenn du das kriminalisierst, dann findet das eben alles irgendwo im schwarzen Bereich und wie nennt man das? Unter der Ladentheke kann man ja nicht sagen. Nee. Fernab von jeglicher Regulierung statt.
Richtig. Also es ist in Deutschland nur jetzt mal so, Prostitution in Deutschland an sich ist legal, ne?
Ja.
Ja. Nur, also ich habe im ersten Moment, als wir über das Thema da gesprochen haben, habe ich gedacht, ich finde es eigentlich ganz gut, ne? Weil das ein Schutz ist für diese Frauen oder das, ich meine, es gibt ja auch Männer, die Sex anbieten, aber großteils sind es ja dann doch auch Frauen. Und im ersten Moment habe ich gedacht, ist eigentlich ganz cool, so wie die das da machen in Schweden, ne? Unter anderem auch in Norwegen, Island, Kanada, Frankreich, Irland und auch Israel. Da ist das schon so. Aber so im Nachhinein denke ich auch eher, dass es wahrscheinlich dann doch, ja, doch so ein bisschen, ja, wie du sagst, im Dunkeln dann passiert, ne? Das Problem ist auch, was halt das große Problem daran ist, ist, dass diese Frauen, die jetzt unter diesem nordischen Modell sind, also schwedische Prostituierte zum Beispiel, die, wenn die jetzt mit jemandem zusammen wohnen, ne, einfach eine Wohnung haben mit jemandem, dann läuft derjenige, der diese Wohnung anmietet, schon Gefahr, irgendwie verdächtig zu werden, weißt du?
Ja, aber kann es überhaupt noch schwedische Prostituierte geben? Wenn ja, also Prostitution verboten ist, dann kannst du auch keine Prostituierte mehr geben.
Ja, die Prostitution ist ja nicht verboten.
Was ist denn dann genau verboten?
Pass auf, ich habe mir da so ein paar Sachen rausgeschrieben. Wo lese ich das jetzt noch? Warte mal gerade. Also durch dieses Sexkaufverbot ist es nicht so, dass diese Prostitution plötzlich verschwindet. Aber das ist ja zum Beispiel auch bei Gesetzen wie Diebstahl oder Mord ja auch nicht direkt passiert, ne? Aber du hast dann trotz alledem einfach auch was in der Hand und hast halt eine gesetzliche Regelung, die das Ganze, also die diese Straftaten sanktioniert. Es wird nicht verschwinden.
Heißt das so ein bisschen so wie bei uns mit Cannabis? Du darfst es zwar besitzen, aber du darfst es nirgends kaufen.
Ja, so ähnlich. Also es ist jetzt in den letzten 20 Jahren, konnte man jetzt in Schweden zum Beispiel beobachten, dass sich das insofern verändert hat, als dass Prostitution tatsächlich geächtet wird, ne? Die Frage ist aber, die ich mir auch stelle, zum einen gibt es Frauen, die das sehr gerne machen. Ja, also es gibt Frauen, die möchten das gerne so machen. Zum anderen sehe ich da auch, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hätte gerne eine Studie gelesen und das habe ich leider nicht, wie hoch zum Beispiel so eine Vergewaltigungsrate in Schweden dann ist. Ne? Wenn das Angebot nicht da ist. Also ist, Männer gehen ja aus einem gewissen Grund in diese Bordelle. Ne? So, wenn ich jetzt dieses Angebot wegnehme oder das Angebot nicht mehr habe, dann läuft es vielleicht anders, dummerweise. Ne? So.
Meinst du, dass man so weit gehen kann, um das zu
sagen? Ich gehe so weit. Also das, ja, ich würde so weit gehen. Ich glaube, dass das, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber dass vielleicht Bordelle eine Prävention gegen Vergewaltigung sind. Jetzt nicht nur, ne? Also natürlich nicht, aber vielleicht auch einen Beitrag dazu leisten, dass ja, weniger Vergewaltigungen stattfinden.
Ja. Ja, aber Bordelle leisten eben auch einen Beitrag dazu, dass es Menschenhandel gibt.
Auf jeden Fall, ja, natürlich.
Auch einen Beitrag, ne?
Ja, also in Deutschland ist es halt tatsächlich hauptsächlich so, dass da ausländische Frauen von deutschen Männern halt ausgebeutet werden, ne? Und ist wohl so. Also es, ja, es gibt eine Gesellschaft, die nennt sich Terre des Femmes in Deutschland, sitzen die. Ist auch verlinkt. Also wer sich da noch ein bisschen mehr informieren will drüber, der kann da auch mal nachlesen. Die sind natürlich für das nordische Modell. Also sie sind dafür, dass das auch bei uns eingeführt wird. Ich nach wie vor weiß ich nicht, ob das zu einfach gedacht ist, weißt du? Oder ob man nicht, und das war das, was ich gesagt habe, ob man nicht noch tiefer gehen soll. Das Schlagwort Kapitalismus, ja, aber auch warum, jetzt können wir in die Psychologie gehen, jetzt können wir in die Beziehungspsychologie gehen, warum ist es für manche so wichtig, in ein Bordell zu gehen?
Ja, weil es ein Trieb ist. Aber
es ist ein Trieb, ja, sehe ich ein.
Ich würde das trotzdem, wenn man die Wahl hätte, entweder es gibt Prostitution oder es gibt Prostitution nicht, dann würde ich dafür plädieren, dass es Prostitution nicht gibt. Mhm. Natürlich gibt es Frauen, die das gerne machen und es gibt Männer, die diesen Trieb verspüren. Aber ich habe auch den Trieb, nackt durch den Wald zu rennen und ich mache es aber trotzdem nicht.
Ja.
Man kann ja seine Triebe auch kontrollieren und kanalisieren.
Aber denkst du, es gibt eine Alternative zu diesem nordischen Modell? Also an sich finde ich das ja gut, ne? An sich finde ich es gut.
Ja, aber es führt ja nicht dazu, dass es keine Prostitution mehr gibt. Es führt dazu, dass Prostitution illegal ist.
Ja, und geächtet wird, ne? So, und dann hast du nämlich vielleicht wirklich das Problem, dass diese Frauen, wenn die irgendwo anders wieder eingegliedert werden sollen, ne, das kann ja auch passieren, dass es dann heißt, ah, okay, die hat aber die und die Laufbahn, naja, mal gucken. Ne? Also du hast halt den Stempel drauf. In dem Fall dann auch vielleicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob das für Frauen, also das wird auf die Männer auf jeden Fall eher zutreffen. Die Männer begeben sich ja dann in die Illegalität. Ich glaube, die Frauen sollen ja nicht sanktioniert werden durch das nordische Modell.
Nein, die Frauen werden nicht sanktioniert, aber allein. Also die Tatsache an sich, dass es das gibt, wird ja schon geächtet, weißt du?
Ja.
Und also ich finde es schwierig und ich finde, das ist irgendwie zu kurz gedacht, das Ganze. Also klar müssen diese Frauen geschützt werden, die müssen entkriminalisiert werden, die müssen Ausstiegsangebote erhalten, das unterzeichne ich vollkommen. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Um der Prostitution da irgendwie was entgegenzusetzen. Und auf der anderen Seite, und das ist nur so ein kleiner Ansatz von mir, sage ich halt, wenn das eine saubere Sache ist und wenn das alles ordentlich gemacht wird und kein Menschenhandel getrieben wird und das auch überwacht wird, dann gibt es einfach auch Frauen, die sagen, ey, mir macht mein Job so viel Spaß, ne? Und ich habe ein coolen Bordellbetreiber hier und weißt du, schwierig. Also ich finde es super schwierig. Keine Ahnung, ich habe keine genaue Meinung dazu, aber ja, da würde ich mich echt mal freuen, wenn andere uns irgendwie zuschreiben oder Kommentare schicken oder sonst, weil ja, das hat mich wirklich eine ganze Woche beschäftigt.
dass das nordische Modell, du hast ja eben gesagt, in Frankreich gibt es das auch, das war mir auch bewusst, dass in Frankreich Prostitution verboten ist und dass das eine Wirkung hat, das siehst du ja an dem Sextourismus, den wir hier im Saarland haben. In saarländischen Bordellen sind halt vor allem Franzosen, die über die Grenze kommen, weil es in Frankreich, weil sie sich in Frankreich
jenseits
des Gesetzes bewegen würden. Ne?
Ja.
Insofern hat das ja schon, also Leute, die jetzt weiter weg wohnen von der Grenze und nicht kommen können, die gehen dann vielleicht wirklich auch nicht ins Bordell. Das funktioniert ja scheinbar bis zu einem gewissen Grad.
Ja, aber guck mal, der Trieb ist ja trotzdem da. Das ist ja nur eine Symptombekämpfung. Also das ist ja, das ist ja das Gleiche wie mit Mord und Diebstahl. Also nur weil
Internet, Breitbandausband vorantreiben, dann funktioniert es vielleicht.
Ja, eben. Oder halt hier irgendwie Freundschaft Plus oder so. Keine Ahnung. Aber ne, also nur weil du dieses Modell hast, heißt das ja nicht, dass du damit den Trieb irgendwie stillst und dann im nächsten Satz muss man dann einfach sagen, dann holen sie sich's halt woanders. Und genau so ist es. Entweder im Saarland oder, was weiß ich, keine Ahnung, bei der netten Joggerin, die jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr durch den Wald fällt, um es jetzt ganz krass auszudrücken. Weißt du?
Aber ob man das tun kann, ob man Bordellbesucher, männliche, unter so einen Generalverdacht stellen kann, das glaube ich nicht.
Ja, aber das ist mir
zu hart.
Ja, eben. Aber das nordische Modell besagt an Punkt, also es sind drei Säulen. Die eine Säule ist die Entkriminalisierung der Prostituierten. Die zweite Säule ist die Kriminalisierung der Sexkäufer und der Betreiber. Ja, also Käufer und Betreiber. Und das dritte ist eben diese Ausstiegsfinanzierung. Und
Ja, das finde ich gut.
Ja, okay. Gut. Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Ich bin dann immer noch auch zu keinem Ergebnis gekommen. Weißt du, ich wäre so für offene Beziehungen. Ich glaube, das wird auch einiges klären.
Ja, wie willst du das fördern als Staat? Was für ein Instrument würdest du einrichten, um...
Als Staat, ich würde sagen, liebe Medien, berichtet mal ein bisschen mehr darüber und dann macht dann
Kuschelszenen plakatieren in der Stadt.
Ja, genau. Zum Beispiel, also solche Sachen einfach.
Das einmal Hormone sprühen. Großflächig.
Ja, hier oben von der Luft aus, Chemtrails.
Spanish Fly verteilen.
Ja. Kampagnen starten.
Ich sehe da wirtschaftliche Perspektiven.
Ja, siehst du? Sind die auch nachhaltig?
Ja, wenn man Prostitution damit abschaffen kann,
ja, ne?
Dann ist das ein hehres Ziel.
Ja, naja.
Erstens Prostitution abschaffen, zweitens Doktor reich machen.
Offene Beziehungen schaffen. Cool.
Richtig.
Ja, gut, das war so das, was mich tatsächlich so ein bisschen... kennst du das, wenn du so über so ein Thema nachdenkst und zu keinem Ergebnis kommst? Ganz schlimm.
Ja, natürlich. Also ich mache es mir ja gerne auch mal nicht leicht. Ne? Ich bin ja so einer, der gerne Oppositionsrollen einnimmt und ich nehme auch Oppositionsrollen mir selber gegenüber ein. Ne? Wenn ich so eine Meinung lese, eine populäre Meinung, dann denke ich immer erstmal, ja, da gibt es aber bestimmt noch eine Meinung, eine andere und dann gucke ich mir die auch erstmal an und dann verbringe ich oft sehr viel Zeit damit, mir erstmal selber ein Bild zu machen. Ich bin auch sehr oft unentschlossen, aber bei dieser Geschichte jetzt, was Prostitution angeht, bin ich...
Für Abschaffen?
Ich bin jetzt für Abschaffen, ja.
Mhm, okay. Ich lasse dich das nächste Woche nochmal wissen. Ich möchte das alles nochmal genau durchdenken, aber ich sehe die guten Punkte dieses Modells, aber... Ich sehe auch Schwachpunkte und ja, vielleicht muss man das einfach mal noch ausarbeiten. Ja, Tine und Doktormodell.
Ja, also es gibt da mit Sicherheit sehr viel Wissenschaft, die schon gemacht wurde, sehr viel Studien, wie sieht so oder so aus. Ich habe mir das alles nicht angeguckt. Ne? Das kann natürlich sein, dass sich meine Meinung dann ändern würde oder festigen würde, aber mit dem, was ich jetzt weiß, sage ich, ich bin dafür, dass Prostitution abgeschafft wird.
Okay, cool.
Ja, ersatzlos gestrichen.
Gut.
Ja.
Sehr cool. Okay.
Ne?
Gut. Ah, da hat mir noch jemand was Cooles erzählt. Wir hatten es heute, um jetzt die Überleitung zu dir zu schaffen. Ich hatte es heute mit einem Patienten über die Affenpocken, tatsächlich, ne? Und dann hat er gesagt, wissen Sie, das passiert ja nur in den Gewerben, wo Männer und Männer. Und dann hat er den Satz abgebrochen.
Mhm.
So, jetzt kommst du.
Ganz, ganz schwieriges Thema.
Ja.
Die neue Schwulenkrankheit, ne?
Genau. Mhm.
Obwohl das
er hat's nicht
nach allem, was man weiß, natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat.
Ja.
Es hat allgemein mit, oder allgemein verbreitet es sich unter Menschen besser, die viel engen Kontakt mit verschiedenen oder mit wechselnden Partnern haben.
Mhm.
Es muss auch kein sexueller Kontakt sein. Wenn du dich in die Fußgängerzone stellst und umarmst Leute oder knutschst mit Leuten, dann bist du auch einem höheren Risiko ausgesetzt, ob du schwul bist oder nicht.
Mhm.
Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Anders als bei AIDS zum Beispiel, wo es ja wirklich homosexuelle Geschlechtsverkehrpraktiken sind, die die Übertragung von AIDS begünstigen.
Mhm.
Das ist aber hier nach allem, was man weiß, nicht der Fall. Und ich finde es schwer, oder ich habe es jetzt die Woche verfolgt. Ich habe zuerst gedacht, schon wieder was Neues, neue Pandemie, wie gefährdet sind wir? Und habe mir dann so ein paar Informationen verschafft. Ich habe vor allem zwei Quellen identifiziert in dieser Woche, die sehr gut sind, weil sehr nüchtern und auch so über den Tellerrand, über den Bild-Zeitungstellerrand hinaus. Das war ein Spektrum.de-Beitrag von dem von mir sehr geschätzten Lars Fischer. Das war das Erste, was ich gelesen habe. Und es gab heute Morgen auch einen sehr guten Twitter-Thread, ich glaube, war von Sonntag aber, also ist schon ein paar Tage alt, von Sandra Ziesek, die dann wirklich in, es war ein sehr langer Thread, wo sie dann auch so auf verschiedene Sachen eingeht. Also erst muss man ja mal sagen, dass es die Affenpocken schon sehr, sehr lange gibt. Ich glaube, seit den 50er Jahren sogar schon wurden die erstmals berichtet. Deshalb heißen sie auch Affenpocken, weil sie in einer Affenpopulation zum ersten Mal nachgewiesen wurden. Ansonsten hat das heute gar nicht mehr so viel mit Affen zu tun. Es hat mehr mit Nagetieren zu tun. Man steckt sich an Nagetieren an. Das ist ein Pockenvirus, der also sehr leicht von Tier zu Menschen übertragbar ist und dann auch vom Mensch zu Mensch. Das macht es so ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise sind die Übertragungswege immer auf eine Spezies festgelegt oder sagen wir mal, die normalen Übertragungswege sind so. Das ist bei den Affenpocken anders. Du kannst dich an Nagetieren anstecken, sogar wenn du Kontakt mit dem Fleisch zum Beispiel von Tieren. Ich meine, man isst jetzt keinen Hamster.
Aber Hase ist auch Nagetier.
Zum Beispiel, ja.
Mhm.
So, und es gibt dann die zentralafrikanische und die westafrikanische Form. Und die westafrikanische Form ist die, die sich im Moment weltweit auszubreiten scheint.
Mhm.
Das ist die mildere Form. Die ist in aller Regel verläuft die sehr mild. Es gibt aber auch tödliche Ausgänge. Die zentralafrikanische Form ist ein bisschen gravierender, verläuft auch in der Regel mild, aber in Zentralafrika gibt es eine Infektionssterblichkeit von 10%. Das ist jede Menge, das ist viel, viel, viel mehr als bei Corona. Corona hat eine Infektionssterblichkeit, glaube ich, von in Deutschland 0,2%, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, sieht also erstmal sehr, sehr viel aus. Da muss man aber berücksichtigen, das ist ein Messwert, der in Zentralafrika, in den ärmsten Ländern dieser Welt erhoben wurde, ne, wo man keine Möglichkeit manchmal hat, gegenzusteuern, wo die Gesundheitssysteme auf einem ganz, ganz miesen Stand sind. Und selbst dieser hohe Zahlenwert ist nichts, wo man sich in Mitteleuropa zum Beispiel Gedanken macht. Das ist schlimm für die, aber für uns keine Gefahr. Das ist das ist ekelhaft, wenn man so redet, so in Klassengesellschaften. Aber ich glaube, das ist auch wichtig zum Einordnen der Gefahrenlage hier in Europa. Ne? Ja. So, was ich aber jetzt besonders spannend finde, das ist, wie gesagt, schon lange bekannt. Es gibt auch Erfahrungen mit dem Pockenimpfstoff. Hm. Pocken hat man, glaube ich, in den 70er Jahren durch Impfen ausgerottet. Ne? Seitdem wird auch nicht mehr geimpft gegen Pocken, weil es gibt ja keine Pocken mehr. Hm. Man weiß aber, dass dieser Pockenimpfstoff auch gegen die Affenpocken wirkt. Das heißt, man könnte den jetzt irgendwie wieder produzieren und hätte dann sehr schnell auch einen Impfstoff, der wirksam wäre, wenn sich das jetzt irgendwie groß verbreiten würde. Mhm. So, das ganz Spannende ist jetzt, warum verbreitet sich das jetzt plötzlich so? Es hat immer wieder einzelne Ausbrüche gegeben. Also in Afrika ist das Virus endemisch. Das wissen wir jetzt auch ja so schon so ein bisschen, was das bedeutet. Das heißt, da zirkuliert das Virus, da hat es immer so eine gewisse Inzidenz. Und dass es außerhalb von Afrika auftritt, das ist über die letzten Jahre immer mal wieder vorgekommen. Dann aber in einzelnen Ländern und auch einzelne Fälle. Und dass es jetzt plötzlich in so vielen Ländern auftritt, es gibt, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber so ungefähr 20 andere Länder sind es, glaube ich, die nicht in Afrika sind, wo jetzt Fälle beschrieben wurden. Und das ist völlig unklar, warum das so ist. Erster naheliegender Schluss wäre, dass sich das Virus verändert hat. Aber, und das ist jetzt das super Interessante an dem Tweet von oder an dem Thread von Sandra Ziesek, man hat das Genom verglichen mit einer Probe von 2018 und das ist absolut identisch. Mhm. Also hat sich nichts verändert. Und es ist ein absolutes Rätsel, warum das jetzt passiert. Und das ist, glaube ich, das Spannende jetzt zu sehen in den nächsten Tagen und Wochen, ob man da drauf kommt, ob das irgendeinen systematischen Hintergrund hat, dass, weiß ich nicht, Reisen nach Zentral- oder nach Westafrika gerade beim Lidl im Angebot waren weltweit, dass deshalb besonders viele Touristen da waren und das Virus dann mitgebracht haben oder irgend sowas, ne? Oder ob man vielleicht jetzt gerade bei der Genomanalyse Pech hatte und gerade diesen einen Fall erwischt hat, der noch das alte Virus hat und alle anderen Fälle haben aber ein verändertes Virus. Hm. Das weiß man alles noch nicht so genau. Das finde ich jetzt an der Geschichte extrem spannend. Ich habe keine Angst, mich zu infizieren.
Mit einem Affen zu identifizieren.
Richtig. Obwohl das schon eklig ist, ne? Das dauert 3-4 Wochen. Am Anfang hast du Fieber und also so Grippesymptome, dann kriegst du diese Pusteln und Quaddeln. Und das dauert auch eine Zeit lang, bis die wieder weggehen. Die gehen von selber wieder weg, aber das dauert.
Kann sich und halt auch infizieren, ne?
Genau, dann hast du natürlich diese Sekundäreffekte, die man dann immer haben kann. Irgendwo habe ich gehört, dass es helfen soll, wenn man mal die Windpocken gehabt hat oder wenn man gegen Windpocken geimpft ist. Aber das konnte ich noch nicht verifizieren. Ich glaube, das war eine Fehlinformation. Mhm. Aber da werde ich noch Augen und Ohren offen halten.
Macht auf jeden Fall jetzt auch Sinn für viele, viele Ärzte, wenn Leute mit Hautausschlägen jetzt in den Praxen auftauchen, dass man differenzialdiagnostisch daran jetzt dann halt auch denkt. Ne? Oder in sämtlichen Bereichen, ob das jetzt Pflege oder Therapieberufe ist. Und dir fällt sowas auf, dass man da jetzt einfach auch dran denkt. Ich glaube, ich habe irgendwie mitgekriegt, wir haben in Bayern einen Fall und in Berlin.
Das weiß ich nicht, wo die sind. Ja, Charité habe ich mitgekriegt und Uniklinikum. Ist das TU oder ist das Klinik rechts der Isar?
Keine Ahnung, ich habe nur in der PK mitbekommen, dass da gab es einen Fall schon in Bayern, die PK, die ich da gesehen habe vor ein paar Tagen. Aber ja, okay. Also ich meine, ja.
Also das wird spannend. Mhm. Wird natürlich jetzt wieder viel Panik gemacht. Das ist, glaube ich,
allein
nicht
gerecht. Allein das Wort also, Panik zu verwenden in diesem Kontext finde ich halt schwierig. Ne? Also das ist, wenn jemand sagt, man braucht keine Panik haben, das ist immer so ein bisschen wie dieses, denken Sie jetzt nicht an den rosa Elefanten. Also Ich finde es Quatsch, in diesem Kontext Panik zu verwenden überhaupt. Ne? Also.
Ja, es ist halt auch, es ist aber wirklich auch so, dass Streeck gesagt hat, man soll sich keine Sorgen machen. Und immer wenn Streeck sagt, man soll sich über irgendwas keine Sorgen machen, dann ist natürlich der Reflex klar. Ne?
Aber ich glaube, Drosten hat was Ähnliches gesagt.
Na gut.
Ja, aber gut, okay, da will ich mich, ja, ich habe irgendwas gelesen. Drosten hat auch gesagt, also es ist nichts Besorgniserregendes, so glaube ich.
Ja, also es gibt keinen Grund zur Panik, aber es gibt eben diese interessanten Fragezeichen und das finde ich jetzt extrem spannend, was da jetzt kommen wird.
Ja, kann man den Forschern überlassen.
Richtig. Cool. Weil die Forscher, die haben es drauf, ne? Da gibt es auch immer wieder Überraschungen.
Richtig krasse Überraschungen. Ich habe dir die Woche ja gesagt, dass ich was Krasses gelesen habe. Mhm. Und zwar haben Forscher an einem Oberschenkelmuskel eine neue Membran entdeckt. Ich mache das jetzt ganz einfach und ganz kurz zur Erklärung. Jeder Muskel hat einen Ursprungspunkt und einen Ansatzpunkt. Und je nachdem, wo der ist, wenn man sich so ein bisschen mit Hebelwirkung auskennt, dann macht dieser Muskel eine Bewegung in einem Gelenk. Und Forscher haben jetzt entdeckt, dass der Musculus rectus femoris, das ist ein Oberschenkelmuskel, der so in der Mitte des Oberschenkels verläuft, einen neuen Ursprungspunkt hat. Und jeder, der jetzt zuhört, der darf jetzt mal aufstehen. Du auch, Doktor?
Ich soll aufstehen?
Ja, steh mal bitte auf.
Moment.
So, alle HörerInnen dürfen jetzt aufstehen. So, und jetzt ziehst du mal dein rechtes Knie zum Bauch hoch. Mhm. Das, was du jetzt hast, ist dein Rectus Femoris. Der macht eine Beugung im Hüftgelenk und so, und jetzt streckst du dein Knie mal und stellst dich auf das Bein drauf, nur auf das rechte Bein.
Ja.
So, und jetzt macht dein Rectus Femoris, wir machen mal Stabilisationsübungen, wenn ich das so sehe bei dir. Dein Rectus Femoris.
Ich versuche, das ist wie mit dem rosa Elefanten. Ich versuche nicht an das Mikrofon zu kommen.
Okay, gut. Das dann geht setz dich ruhig nochmal. Also in der
Phase. Jetzt stell du dich bitte mal auf ein Bein und versuche dich nicht am Mikrofon abzustützen.
Hä? Also ist das jetzt dein Ernst?
Ja, ich habe vor dem Mikrofon gestanden und habe geschwankt.
Pass auf, ich stelle mich jetzt auf ein Bein, weil ich gehe auch ein Stück weiter nach hinten. Moment. So, ich stelle mich jetzt auf, ich stehe auf einem Bein, ne? Hier ist mein linkes Bein. Ich stehe auf dem rechten Bein, ich halte mich nirgends fest. Guck.
Ich sehe ja nur die Hälfte von dir, das kann ja jeder so.
Ist jetzt auch scheißegal. So, pass auf. Ich mache das sogar auf dem Terrakreisel. So, jetzt bin ich gegen das Mikro gestoßen. Also, dieser Muskel.
Ja, siehst du.
Dieser Muskel macht in deinem Hüftgelenk eine Beugung. Und wenn du auf deinem Bein stehst, auf diesem Bein, das du vorher zum Bauch gezogen hast, dann macht dieser Muskel eine Streckung im Kniegelenk auch. Also das ist ein Muskel, der zieht über zwei Gelenke drüber. Und was noch viel wichtiger ist, in dieser Standbeinphase, die man beim Gehen ja auch hat, ne, du stehst ja mal eine Zeit lang nur auf einem Bein, während du läufst, stabilisiert dieser Muskel auch das Hüftgelenk so ein bisschen nach innen. Also da wirkt so eine Kraft nach innen. So, was man bisher wusste und wovon auch jeder ausgegangen ist, der so ein bisschen anatomische Kenntnisse hat, ist, dass dieser Muskelursprung ungefähr am Beckenkamm in der Nähe vom Hüftgelenk ist. Ne? Und dieser Muskelursprung, der hat noch zwei Sehnen oder zwei Bänder, die so ein bisschen nach innen ziehen. Also da sind noch zwei Punkte am Beckenknochen. Da kommen zwei Sehnen her und die münden dann in einer Sehne, bevor das dann in diese Muskelfasern reingeht. So, und das sieht aus wie ein Y. Und jetzt haben Forscher wirklich entdeckt, dass da noch eine andere Membran ist, die von der anderen Seite kommt. Das ist total crazy, weil wenn du jetzt so ein bisschen diese Kraft nach innen mit einer Kraft nach außen kombinierst von diesem anderen Band, das nämlich eine Kraftauswirkung nach außen ausübt, an diesem Hüftgelenk, dann gleicht das Ganze ja aus. So, das ist insofern interessant, als dass zum Beispiel Fußballer, vor allen Dingen viele Profifußballer, die haben sehr oft Verletzungen genau an diesem Muskel. Und jetzt bleibt es, also ist für mich halt super spannend, vielleicht für jeden anderen gar nicht spannend.
Ich höre gespannt zu.
Ich finde es sau spannend, dass man da jetzt auf einmal, weißt du, ich denke mir halt, ey, das sind so viele Medizinstudenten, Pathologen, was, ey, die kratzen den ganzen Tag, kratzen die Muskeln frei und präparieren Muskeln frei. Und keinem ist das aufgefallen, dass da noch eine Membran ist. Die
ne, ja, es gibt ja halt diese Körperwelten-Ausstellungen und da werden noch so Sachen freigelegt. Ja, warum fällt einem da nicht auf, dass da ein Muskel plötzlich noch woanders dran klebt?
Das habe ich mich auch gefragt. Und das Krasse ist halt, also ich sehe halt sehr, ich persönlich in meinem Beruf sehe halt sehr viel von der Biomechanik aus. Das ist einfach, stell dir einfach vor, du hast einen Stock da stehen und du ziehst mit so einem Y-Gummiband an dem Stock nach innen. Das ist das, was mit deinem Oberschenkelknochen passiert, wenn du jetzt nur diese bekannten ursprünglichen Bänder hast. Das ist jetzt übertrieben, aber dieser Knochen wird nach innen gezogen, ne? Richtung Körpermitte. Ja. So. Und jetzt auf einmal kommt da so ein anderes Band, das zieht diesen Knochen nach außen. Das macht natürlich in der Statik und auch in der Stabilität des Hüftgelenks wahnsinnig viel aus. Und wenn jetzt Sportler zum Beispiel da eine Verletzung haben, angenommen, die haben jetzt so einen Abriss von dieser Membran, dann ist halt wirklich super interessant, wie man dann in der Therapie vorgeht.
Ja, aber meinst du, kann es sowas geben? Also können jetzt Sportler sich diese Membran abreißen, ja, von der man die ganze Zeit nicht gewusst hat, dass es sie gibt? Wenn man sich die hätte abreißen können vorher schon, dann wäre da ja vorher schon mal jemand drauf gekommen.
Guck, du musst dir das wie ein ganz, ganz dünnes Häutchen vorstellen. Oder wie, ne, das ist jetzt nichts Krasses. Ich guck auch, dass ich noch ein Bild davon in die Shownotes packe. Dann kann man sich das angucken. Dann sieht man diesen Y-Strang von diesen ursprünglichen Bändern und auch diese Membran. Die mündet dann auch irgendwann in diesem Y. Klar kann das abreißen. Also wenn es da ist, es wurde nachgewiesen, es ist eine wissenschaftliche Arbeit, es gibt Bilder davon, es gibt Bilder von dieser Membran. Wenn an diesem Muskel eine Verletzung stattfindet, kann auch diese Membran abreißen. Und dann hast du eine andere Krafteinwirkung. Was man dazu sagen muss, das wurde an 47 Präparaten festgestellt. Also diese Forscher haben das an 47 Präparaten festgestellt. Keine Ahnung, ob das jetzt, das ging aus dieser Studie nicht hervor, ob das jetzt generalisiert werden kann. Muss jetzt noch ein bisschen geforscht werden auch.
Wahrscheinlich alles Yoga-Kurs-Teilnehmer, die immer im Schneidersitz gesessen haben, wo dann der Muskel
festgewachsen ist. Ja, das ist ein anderer Muskel. Das ist ein anderer Muskel. Das ist der Schneidermuskel tatsächlich. Der Musculus Sartorius. Doch, der heißt so.
Echt?
Ja, der heißt Musculus Sartorius. Das ist der macht eine Außenrotation im Hüftgelenk, eine Beugung im Hüftgelenk. Und der zieht ganz anders. Also der zieht auch vom Becken aus, aber nach innen am Oberschenkel und setzt innen unterhalb des Kniegelenkspalts an.
Ich glaube, der ist bei mir zu kurz. Also jedenfalls für meine Beine. Ich habe sehr kurze Beine. Ich komme in den Schneidersitz, aber ich fühle mich da sehr unwohl. Ich kann nicht lange im Schneidersitz sitzen. Es gibt ja Leute, die entspannen im Schneidersitz.
Du kannst auch nur ganz scheiße auf einem Bein stehen, Alter.
Ich kann super gut auf einem Bein stehen, wenn nicht ein Mikrofon vor mir ist, in das ich versuche reinzureden.
Ach so, du wolltest da reinreden. Ach so, okay.
Ja, ich war doch total gebückt.
Du hättest ja einfach nur die Klappe halten müssen und hättest das machen können, was ich dir gesagt habe. So, also das war meine Nachricht der Woche, ohne Scheiß. Ich hab das gesehen und habe gedacht, what the fuck? Wie cool ist das denn? Also, ist schon sexy, so ein bisschen Wissenschaft, finde ich.
Das stimmt, ja, deshalb bin ich auch Wissenschaftler geworden.
Ich bin auf dem Weg zur Sexiness.
Stimmt, ja, richtig.
Gut, ja, cool. Also ich hoffe, das konnte...
2 Jahre Abendschule bin ich auch.
Ja, ey, ich kann dir sagen, also das, was du in meiner Vorstellung gesagt hast, ne, dieses Sitzen, das ist für mich der Horror. Ja.
Musst du vielleicht mal Schneidersitz probieren. Ich kenne ja jemanden.
Ich bin gut im Schneidersitz.
Ja, musst du mal probieren dann. Hm.
Du kennst jemanden.
Ja, als Physiotherapeuten hat man ja bestimmt noch irgendwelche Bälle, auf die man sich dann setzen kann im Schneidersitz oder sowas.
Ja, kann man tatsächlich. Ja, auf
den. Probieren wir mal aus. Ja, ja, cool. Ja. Also weshalb ich so auf dem Schneidersitz rumreite, ist natürlich hier, dass ich ein Foto gesehen habe von einem Schneidersitz.
Oh, du bist sitzenden. Aber heute auch echt gut in diesen Überleitungen. Ne? Saugut.
Foto auf Twitter von dem Twitter-User Rainer Roma, der dazu geschrieben hat, bester Minister in Deutschland, Hashtag Habeck, Hashtag Klimakatastrophe jetzt. Nee, Klimakatastrophe ist jetzt. Mhm. Und dieses Bild zeigt einen Bahnsteig in Erfurt, wo der Habeck, also der Bahnsteig ist sehr leer, es sind nur 3 Personen drauf. Habeck und noch 2 Begleiter Habecks. Man sieht jetzt nicht, ob das irgendwie Personenschützer sind oder vielleicht irgendwelche Mitarbeiter. Und Habeck sitzt da im Schneidersitz am Bahnsteig und daddelt.
Ach, wie cool.
Und hochgeschlagenen Hemd, ohne Jackett. Und die anderen beiden Begleiter, die haben Anzug an und sogar einer hat noch eine Jacke übergeworfen. Vielleicht ist das auch das Jackett von Habeck, das der tragen muss. Ja, und die Message ist natürlich, da war ein Ministertreffen oder eine Kabinettsklausur in Erfurt zu der Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte es nachgeguckt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Und der Habeck ist tatsächlich offensichtlich mit dem Zug dahin gefahren, anstatt mit seiner Dienstkarosse sich hinkutschieren zu lassen. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen, was die Grünen im Moment sehr gut machen. Ne? Das haben wir in der letzten Folge ja auch besprochen. Ich glaube, die Grünen sind vor allem deshalb so gut, weil sie authentisch sind. Und das sind so Dinge, die dazugehören. Ich glaube, der Habeck, der weiß das auch, dass mit dem Autofahren, also wenn man so mit so einem Dienstwagen gefahren wird, dann geht das ja schneller, ne? Und man kann sich auch da hinten drin sitzen und auch am Laptop arbeiten und so weiter. Ich immer so gerne sage, dass ich mit dem Zug fahre, ist halt, dass ich arbeiten kann im Zug und die Zeit nutzen kann. Wenn ich selber fahre, kann ich das nicht und auch nicht, wenn ich im kleinen Wagen auf dem Rücksitz sitze, dann kann ich auch nicht arbeiten. Aber ich glaube, Habeck kann im Auto arbeiten, weil der ein Auto hat, das 5-mal so groß ist wie unseres. Mhm. Und trotzdem fährt er Zug und lässt sich ganz zufällig dann auch noch fotografieren dabei. In einer Woche, wo es sehr um Symbolfotos ging, der Scholz hatte da ja auch ein paar Hashtags, glaube ich, und ein paar Trends. Und so geht es.
Cool.
Also vormachen, wie es geht.
Ja, aber ich glaube, der macht sich das wirklich aus aller tiefster Überzeugung, oder? Also ich glaube jetzt nicht, dass das einfach nur so wegen medialem Impact ist, sondern der tickt einfach so. Ne?
Es sind die Zeichen der Zeit, auf jeden Fall es so zu machen. Ja. Ich weiß nicht, ob die das alle immer so machen. Zum Beispiel der Kurz aus Österreich, der ehemalige Bundeskanzler, jung und fesch und fortschrittlich, der hat auch sich gerne filmen lassen, wenn er Ryanair Touristenklasse geflogen ist.
Mhm.
Und ich glaube aber, ich kaufe dem nicht ab, dass der das aus Überzeugung getan hat. Der hat das getan, wenn es gerade praktisch war und billig war und wahrscheinlich ist er genauso oft Business Class geflogen und hat sich dann eben nur Fotos verboten oder so.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es eine Mischung, ne? Mhm. Also wenn natürlich eine Partei das aus Überzeugung tut, dann sind es die Grünen. Aber warum haben sie es dann, warum hat man den Trittin nicht mal fotografiert, wie er am Bahnsteig gesessen hat? Da gab es auch schon Bahnsteige und da gab es auch Züge, da gab es auch den Hauptbahnhof in Erfurt schon. Aber seit den 80er Jahren habe ich kein Foto von irgendeinem Grünen gesehen.
Nee, da haben die ja auch das Social Media Game noch nicht so ganz verstanden, glaube ich.
Ja, ich glaube, in den 80ern wäre das sogar auch in der Zeitung gewesen.
Meinst du?
Ja. Ich weiß noch, Lafontaine hat sich früher wirklich täglich aus dem Saarland nach Bonn fahren lassen. Hast du das gewusst?
Nee, echt?
Als er der Bundespolitik echt groß war, ja.
Ehrlich? Jeden
also,
Tag?
Jeden Tag war der 2 Stunden auf der also 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück.
Wow.
Und hat dann wahrscheinlich dann auch gearbeitet, ne,
im
Auto.
Händler. Ja, krass.
Aber,
Nee, wusste ich nicht.
Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nee, stell dir das mal vor. Ja, krass. Sehr krass.
Ja, und ich würde gern wissen, wie Also ich würde mal so einen Ministertag, so einen durchgetakteten in Terminplänen, den würde ich mal gerne sehen und auch, also speziell jetzt, wie es zu dieser Szene kam. Mhm. Vielleicht war es ja einfach auch schneller, mit dem Zug zu fahren. Vielleicht war irgendeine Autobahn gesperrt und man hat sich deshalb spontan entschieden, mit dem Zug zu fahren oder so. Das interessiert mich jetzt natürlich noch, aber das werden wir natürlich nicht rausfinden. Jedenfalls, ich habe das Foto deshalb für erwähnenswert gehalten, weil es zeigt für mich, warum die Grünen im Moment so gut sind. Mhm. Und es gelingt ihnen sehr viel, ne? Also ja. So, es gibt halt keine Skandale, es gibt keine Fotos, die andersrum deuten, ne? Wenn jetzt der Habeck irgendwie mit so einer Oldtimer-Sportkarre irgendwo auf dem Nürburgring fotografiert werden würde, ne? Das wäre eben was da nicht so passen würde. Das gibt's aber nicht. Es gibt eben immer nur diese. Wahrscheinlich, also so wie das hier aussieht, ist das wirklich zufällig gemacht worden von jemand, so wie der Rainer Romer schreibt, hat das sogar selber gemacht. Jedenfalls gibt da keine Quellen an. Das passt alles zusammen und das finde ich gut. Und mit den richtigen Inhalten, die Grünen ja auch vertreten, finde ich das gut, dass es im Moment so gut läuft für die Grünen.
Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut. Cool, cool.
Schwar.
Ja, schönes Bild. Sehr schönes Bild.
Habe ich extra für dich ausgesucht. Und so groß in unser Skript gepackt, ja, dass sonst fast gar nichts mehr auf die Seite drauf passt.
Siehst du, waren wir nur sehr nachhaltig. Ja.
Nur noch. du wolltest noch mir was zum Zensus erzählen. Genau, da freue ich mich die ganze Woche schon drauf.
Das Krasse ist ja, du hattest das doch auch irgendwie, wir hatten, glaube ich, telefoniert und dann hast du gesagt, ach, der Zensus, du bist auch mit ausgewählt worden, ne? Es ist eine Stichprobe, oder? Also du hast auch eine Abfrage
bekommen. Also ich glaube, die Angaben muss jeder machen.
Nee.
Aber stichprobenartig kommen die dann noch vorbei und gucken irgendwas.
Es werden 10 Millionen Bürger befragt. Ich muss die
Ach so, jeder dann ist machen. Die Stichprobe
nee, also wenn jeder groß. Machen müsste, dann hätten wir ja jeder hier in unserem Haushalt, also zumindest die Volljährigen, einen Brief bekommen.
Ach so, dann werden 10 Millionen Haushalte gefragt.
10 Millionen gefragt. Haushalte werden gefragt.
Ja, das sind ja, also gibt es viel mehr als 10 Millionen Haushalte.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber 10 Millionen werden befragt. Nur mal, um das ganz kurz zu erklären, Zensus, wer das nicht kennt. Es geht da um Planungssicherheit für Bund, Länder und Kommunen. Ne? Also zum Beispiel, also hauptsächlich um zu wissen, wie viele Menschen in Deutschland leben und dann, dass man planen kann, wie viel Fördermittel man braucht, zum Beispiel für einen Kita-Bau, wie viele Schulplätze brauchen wir. Ne? Und die jetzige Befragung, die geht ja hauptsächlich um Wohnraum. Ne? Hast du es schon gemacht?
Ja, tatsächlich, unseren eigenen habe ich nicht gemacht.
Ja.
Der wurde gemacht.
Ja, so haben wir es auch gemacht.
Aber ich habe tatsächlich am Sonntag den von meinen Eltern gemacht. Denn okay. Das natürlich immer wieder der Kritikpunkt, dass du es nur online machen kannst. Und die können es eben nicht online machen.
Richtig, genau.
Deshalb sind
also es gibt welche
Leute, die keinen Online-Zugang haben, sind auf Hilfe angewiesen.
Mhm. Ja, das stimmt. Und das Krasse ist, also ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil wir zu Hause auch die Diskussion darüber hatten, muss ich Auskunft geben, muss ich keine Auskunft geben? Zum einen, ne, Sache Datenschutz, und man ist verpflichtet, Auskunft zu geben. Also es gibt ein Gesetz, das dich verpflichtet, Auskunft zu geben, wenn du zu diesen Leuten gehörst, die da in diese stichprobenartige Umfrage mit reinkommen. So, und das Krasse ist, ich habe dann noch so ein bisschen dazu gelesen und was halt wirklich heftig ist, ist das, was ich gefunden habe und zwar leider auch erst gestern Nacht, da hatte ich nämlich auch schon alles online ausgefüllt. Und zwar gibt es einen sehr, sehr guten YouTuber und Rechtsanwalt, das ist der Christian Solmecke, der ein oder andere wird den wahrscheinlich kennen. Der ist schon öfter bei verschiedenen Sachen aufgetaucht. Unter anderem auch jetzt gerade aktuell, weil es bei Facebook ein Datenleck gab. Das Video, das ich in den Shownotes verlinkt habe, das hat auch einen Link zu dieser Datenleck-Geschichte von Facebook. Da kann man prüfen, ob man betroffen ist, und der haut für seine Mandanten 1.000 Euro raus. Das nur am Rande. So, es war nämlich jetzt so, dass die rausgefunden haben, dass diese Homepage des Zensus, dieser Online-Umfrage, in der USA gehostet wird von einer Firma namens Cloudflare. Und diese Standardvertragsklausel, was den Datenschutz betrifft, der hier bei uns gilt, das gilt nicht für die USA. Und das ist ein Problem. Und da haben jetzt der Bundesbeauftragte für Datenschutz hat das jetzt überprüft, ob das überhaupt so rechtens war. Das Krasse ist halt, also du hast eine Homepage, ne, für deine Firma, ich habe eine Homepage für meine Praxis, wir müssen Datenschutzerklärungen abliefern, jeder, der irgendwie, weiß ich nicht, YouTube auf seiner Homepage einbindet oder irgendwelche US-Tools nutzt auf der Homepage, muss das deklarieren in seinen Datenschutzerklärungen, ne? Und lustigerweise, sowas Hochoffizielles wie die Homepage des Zensus hat das nicht drin gehabt. Also es steht nirgends in der Datenschutzerklärung, dass diese Sachen bei Cloudflare in den USA gehostet werden. Also dass diese Seite dort gehostet wird, was bedeutet, dass Daten in der USA ankommen.
Ne? Unverschlüsselt.
Unverschlüsselt. Erstmal. Also zunächst mal, das war die Annahme. So, dann wurde das geprüft. Und jetzt hat man herausgefunden, dass jetzt so diese ganzen sensiblen Daten, es war beispielsweise eine Frage nach, wie viele Personen wohnen in ihrem Haushalt oder wie viele Räume besitzt ihr Eigentum.
Ja, die musste man auch namentlich benennen.
Richtig,
ne?
Das fand ich auch ein bisschen krass. Ja, man musste zwei benennen, genau. Also der Bundesbeauftragte für Datenschutz hat jetzt allerdings rausgefunden, dass nur solche Daten wie Uhrzeit der Erfassung, Datum der Erfassung, die Größe der Daten, also die Datenmenge, aber halt auch die IP-Adressen übermittelt wurden. Ne? Also
und die sogenannten Metadaten.
Genau, ne? Diese Metadaten. Und die Frage ist jetzt halt, also das wird jetzt momentan noch geprüft, ob das denn rechtens war. Ne? Jetzt haben sie aber.
Also, ja, wo wurden die ganzen anderen Daten gespeichert, also was man da wirklich eingegeben hat?
Es ist nicht alles über Cloudflare in den USA gelaufen. Es gibt auch Server in Europa. Es ist aufgeteilt worden, weil man einfach bei 10 Millionen Menschen, du brauchst halt einfach so einen Server, der nicht zusammenkackt, wenn da 10 Millionen Menschen, ne? Die wurden verschlüsselt natürlich übermittelt dann, ne? Also da ist, also es ist nichts Sensibles. Es sind jetzt keine genauen Antworten da gespeichert worden oder Namen oder Adressen oder sonst irgendwas. Ne? Heise Online hat dazu auch geforscht. Ich habe das alles in die Shownotes, packen wir rein. Ne? Also das kann man alles sehr gut nachlesen und da auch so ein bisschen am Ball bleiben. Momentan wird halt geprüft, wie rechtens das ist, dass in den USA IP-Adressen ja, dass man die nachvollziehen kann. Was man aber auch sagen kann, und das ist Stand von vor ein paar Tagen erst, dass jetzt seitdem dieser Bundesbeauftragte für Datenschutz sich da eingeklinkt hat und da interveniert ist, ist die Übermittlung der Metadaten auch abgestellt worden.
Mhm. Ja. Ja, ist ja alles in Butter.
Ja.
Ich habe das ist schon einige Wochen her, mal einen sehr interessanten Radiobeitrag
Deutschlandfunk.
Im Deutschlandfunk.
Ja, genau. Den habe ich auch gehört. Genau, der ist sehr gut.
Da ging es mehr so um die Geschichte des Zensus, ne? Wie das angefangen hat in den, was war das, 70er Jahren wahrscheinlich, als es da ja wirklich radikale Proteste dagegen
das war
gab.
Ja, und Volkszählung quasi.
Genau.
Und das wurde auch so dann nicht mehr gemacht. Wenn das der gleiche Radiobeitrag ist, den ich auch gehört habe, ging es aber in diesem Radiobeitrag auch um den Vergleich zu anderen Ländern, ne? Zu skandinavischen Ländern, wo das Ganze nämlich ein bisschen anders gemacht wird. Da ist es so, dass alle Bürger in Skandinavien eine ID-Adresse bekommen. So, und das ist eine, ja, das ist ein anderes Register einfach oder, ja, genau. Und es soll aber jetzt auch für uns ein Register erstellt werden, das dazu dienen soll, das zu vereinfachen. Aber es ist fraglich, und das sagt dieser Beitrag im Deutschlandfunk auch, ob man das bis zu dem nächsten Zensus, der in 10 Jahren dann stattfindet, überhaupt auf die Beine stellen kann. Ne? Mhm. Also es könnte schwierig werden, sagen die, ja. Aber die Kosten könnten dadurch um 80% gesenkt werden. Also diese Erhebung kostet uns 1,5 Millionen Euro.
Ja.
Ja.
Das ist ja, das ist so viel wie 3 Büros also, von Gerd Schröder.
Ich finde, also wir was haben, wir hatten hier am Wochenende auch so eine coole Diskussion. Ich bin halt auch jemand, der sagt, okay, das sind einfach statistische Erhebungen und das sind Umfragen, die ne, irgendwoher muss die Info ja kommen. Du kannst nicht ins Blaue rein. Und es war auch tatsächlich so, also wenn du das alle 10 Jahre machst, ne? Jetzt nehmen wir nur das Beispiel Deutschland. Wenn du das alle 10 Jahre machst, dann hast du nie genaue Daten. Nie. Und bei dem letzten Zensus hatte man eine Abweichung von, ich glaube, auch 1,5 Millionen. Also, ja, genau. Also 1,5 Millionen Einwohner waren das weniger. So, und wenn du jetzt davon aus, ja, bei dem letzten. Es waren tatsächlich 1,5 Millionen weniger. Das heißt, ich glaube, für so Städte wie Mannheim oder so war das richtig krass, weil die dann natürlich viel weniger Fördermittel bekommen haben. Hm. Und klar sind die dann auch teilweise dagegen angegangen. Also
gut, 1,5 Millionen, das hört sich sehr viel an, das sind aber 2%, ne?
Ja.
Das hört sich dann wieder wenig an.
Aber dennoch hat es sich in einigen Städten halt oder Gemeinden auch sehr deutlich dann halt natürlich eine Haushaltskasse bemerkbar gemacht. Ne? Also, ja.
Jetzt, wo du sagst, ja, irgend sowas habe ich auch noch im Kopf, ja, dass es damals da noch Buhai gab.
Ja, und das Problem bei uns halt hier in Deutschland ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, mich kotzt Deutschland so an, weil ich möchte jetzt nach Frankreich gehen, da ist Prostitution verboten. Du musst dich nicht abmelden, wenn du nach Frankreich ziehst. Und das macht natürlich, ne, da kannst du keine genaue Einwohnerzahl kriegen, wenn das so ist. Oder Studenten sagen, ich ziehe jetzt für, keine Ahnung, die nächsten 3 Jahre nach England oder whatever. Du musst dich in Deutschland, gibt es keine Abmeldepflicht. Und das ist halt auch ein Problem, was diese Zahlenerfassung angeht, ne?
Aber ist es nicht, also wenn du irgendwo mit primärem Wohnsitz gemeldet bist, ist es nicht so, habe ich doch mal irgendwas, also du bist doch, wenn du umziehst, bist du doch verpflichtet, deinen primären Wohnsitz auch zu ändern.
Nö.
Nicht?
Nö. Also ich habe damals keinen primären Wohnsitz geändert, als ich aus dem Saarland weggezogen bin. Nee.
Mm-mm. Ich dachte immer, das müsste man.
Und das Coole ist, es gibt ja zum Beispiel.
Hast du dann auch, dann wählst du ja auch weiter im Saarland, ne?
Ja. Ja, also ich habe das während meiner Ausbildung, habe ich meinen Erstwohnsitz im Saarland gehabt. Nach wie vor, obwohl ich nicht hier
bin. Ich war der Meinung, dass man das nicht darf. Der Erstwohnsitz immer da sein muss, wo der Mittelslebenpunkt ist, der Lebensmittelpunkt ist. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es total illegal. Also zum Beispiel, es gibt eine coole Variante davon, und zwar. Ich glaube, es ist Litauen, die machen das über die Steuer. Das heißt, also gerade jetzt diese Abmelderei, ne? Die sagen halt, also wer sich hier nicht abmeldet, der bezahlt auch halt in unserem Land nochmal Steuern. So, wenn ich jetzt sage, ich ziehe nach, keine Ahnung, ich gehe in die Schweiz oder so, ne? Und melde mich hier nicht ab, dann, ja. Bezahle ich zweimal irgendwie, weißt du, so. Und das hat,
ja, natürlich.
Das hat Litauen halt so, ich glaube, es war Litauen, wurde in diesem Radiobeitrag auch als Beispiel angeführt. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Alles zum Thema Zensus, sei es der DLF-Beitrag, auch das Heise Online-Ding und auch das Video von dem Christian Solmecke, alles zum Nachhören, Nachlesen in den Shownotes. Ja, Also wie gesagt, ich bin auch ein Fan von Umfragen und von statistischen Erhebungen, weil man es dann einfach exakt hat. Aber es ist halt nach wie vor auch so ein Datenschutzding.
Ja, aber jetzt kommt der deutsche Michel wieder mit seinem Datenschutz. Ne? Jetzt, wo Corona vorbei ist und da gucken wir wieder alle, dass wir die Daten zusammenbehalten. Aber hat uns nicht Corona gelernt, dass einiges einfacher ist, wenn ein Staat und eine öffentliche Verwaltung, wenn die ein paar Daten im Zugriff haben, ne?
Auf jeden Fall.
Haben uns das nicht gerade die nordischen Länder gezeigt, dass man dann auch ganz anders.
Aber ja, aber das Geile ist halt bei den nordischen Ländern, dadurch, dass die alle eine ID-Nummer haben und die können selbst auch abrufen, welche Daten der Staat über sie selbst abgerufen hat. Also es ist alles auch ein bisschen transparenter.
Ja, also wenn man das mal will, dann kann man das ja so machen, dass es gut ist, ne?
Ja.
Aber ich glaube, in Deutschland sind so, ich meine, die Gesundheitskarte, das war ja eine ähnliche Diskussion und die ist, glaube ich, über den Ausgangspunkt nie hinausgekommen. Man war sich nie klar, was man da jetzt eigentlich will. Und dann sind die Stimmen natürlich immer lauter, die dagegen sind.
Ja. Ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Mentalität, ne?
Ja.
Ja.
Sind wir froh, dass es doch zumindest noch den Zensus gibt, der so ganz grundlegende Dinge, obwohl ich nicht weiß, warum das wichtig ist,
was denn?
Den Namen zweier Mitbewohner
das oder
zweier Bewohner
gefragt.
Des Objekts angeben
das
zu müssen.
Das habe ich mich allerdings, ich habe auch leider nicht auf die Infotaste gedrückt bei der Frage. Ich wollte es ja nochmal nachlesen, aber vielleicht kann man das nochmal in den Fakten auf der Homepage vom Zensus nachlesen. Ich, ja. Ja.
Sehr gut. Gut, dass wir drüber gequatscht haben.
Ja, aber wir haben auch noch was zu tun. Wie in jeder Folge.
Ja?
Ja. Wir brauchen noch einen Königin oder einen König.
War ich zu schnell?
Du bist deiner Zeit voraus.
Oh, leck. Ja, stimmt. Wir brauchen eine Königin oder einen König von Deutschland.
Ich hätte es auch fast übergangen, weil wir jetzt so tief in diesen Sachen drin sind.
Ja, das ist so. Das wird hier in meinem Skript fast erschlagen von diesem riesen Foto, das ich da reingepostet habe. Das steht hier ganz klein.
Ja, lass mal überlegen. Worüber haben wir denn heute geredet? Über ganz schön viel, ne?
Mir fällt auf Anhieb natürlich, weil das Foto so groß ist, der Habeck ein. Ein Muskel. Affen. Wokeness.
Das nordische Modell. Oh, es ist schwierig diese Woche,
finde ich. Prostitution.
Also, ich persönlich, ich feiere diese Wissenschaftler, die diese Membran gefunden haben. Also, das sind meine persönlichen Könige der Woche und Königinnen.
Haben wir da einen Namen dazu?
Ja, das ist Micho et al., also mehrere, ja. Micho. Wird genannt
Micho.
Ich habe es auch in die Shownotes rein. Ja, es sind, glaube ich, 4 oder 5 Wissenschaftler gewesen, Forscher gewesen. Also das sind meine persönlichen krassen Königinnen und Könige.
Ich tendiere tatsächlich zu Habeck,
okay.
Weil er das so gut schafft, weil er echt gut in seine Rolle gefunden hat und es gut schafft, Skandale zu umgehen. Und ich glaube, es gibt viele Leute, sehr, sehr viele Leute, vielleicht noch mehr als sonst, die Habeck und Baerbock irgendwas liebend gerne unterstellen würden. Und es gibt aber einfach nichts. Und die liefern einfach nichts, was man denen im Mund rumdrehen kann. Das finde ich
stimmt,
so gut.
Ja.
Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch sein, dass so ein Foto natürlich inszeniert ist. Ne? Der hat sich dann 5 Minuten später dann doch mit der Karre abholen lassen.
Nee, das glaube ich nicht. Nee, nicht bei Habeck.
Deshalb ist das natürlich schwierig.
Sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? In so einem Fall macht man Schnick, Schnack, Schnuck. Oder hast du
wir
noch
können
eine
auch, Wir können auch was anderes machen. Wir können auch Lars Fischer zum Beispiel nehmen oder Sandra Ziesek, die nämlich immer. Also wenn ich was von Lars Fischer oder Sandra Ziesek lese,
immer auf den Punkt,
auf Social,
ne,
Media, dann weiß man, dass das was ist, was man sich ruhig näher angucken kann. Ne? So wie, also Affenpocken, da kriegst du so viele Schnipsel von irgendwelchen Informationen. Mhm. Immer hier was mit, da was mit und so. Und dann, ich gehe dann zu Twitter. Twitter ist meine Hauptinformationsquelle für sowas. Und wenn ich dann sehe, dass Lars Fischer was zu einem Thema geschrieben hat, dann lese ich das und dann weiß ich, dass das, dass da die relevanten Informationen drinstehen. Mhm. Und bei Sandra Ziesek ist es genauso.
Auch, ja. Dann lass uns doch so machen, wir machen König und Königin von Deutschland sind Lars Fischer und Sandra Ziesek.
Dann machen wir das so.
Das ist doch cool.
Ja.
Geil, abgemacht.
Ich fand deins auch gut, aber ich finde das zu spartig.
Ja, das ist sehr spartig. Es ist ja auch nur mein persönlicher Hero, also meine persönlichen
Vielleicht hat
Heroes.
Lars Fischer auch schon was zu der Entdeckung der Membran geschrieben. Da müssen wir gucken.
Mal gucken. Mhm. Also ich finde es total krass. Ich finde es richtig krass. Aber das ist halt meine persönliche, ne, mein persönliches Ding. Also das ist jetzt, das muss auch nicht jeder verstehen, dass ich das so abfeiere.
Ja. Nee, ich verstehe das und ich finde das toll.
Es ist halt was total Krasses. Also da hast du auf einmal was am Körper, was dir nicht bewusst war. Zieh dir das mal rein.
Vielleicht. Ich habe immer schon gewusst, also ich habe Membranen, da träumst du von.
Oh, hervorragend, ja, okay.
So, habe ich schon gesagt. Nee. Gut, dass wir drüber gequatscht haben.
Aber echt, ey. Oder war noch irgendwas?
Ich glaube, es war nichts mehr. König haben wir gekürt. Sonst. Ah doch, eins habe ich noch.
Aha.
In Solingen haben sie sich jetzt die ganze Zeit gefreut auf Glühwein und Zimtwaffeln und so, weil Solingen hat ja zu Corona-Zeiten im Dezember den Weihnachtsmarkt ausfallen lassen. Und die haben das alles in allen Ernstes jetzt nachgeholt. Jetzt am Wochenende war in Solingen Weihnachtsmarkt für alle, die Bock auf Glühwein hatten. Ich weiß nicht, ob es wirklich Glühwein gab, aber kann es einen Weihnachtsmarkt ohne Glühwein? Kannst du dir Weihnachtsmarkt mit Eis vorstellen,
nee,
oder sowas?
Nee.
Und Cocktails?
Egal.
Ganz cool. Jedenfalls Ironie der Geschichte, der Weihnachtsmarkt in Solingen musste aber einen Tag später starten, denn es gab ein Sommergewitter.
Oh nein.
Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.